Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Golden Cosmos, das ist das Künstlerpaar Doris Freigofas und Daniel Dolz, vielfach international ausgezeichnet. Arbeitgeber sind die New York Times, der New Yorker, Washington Post, Louis Vuitton, die Süddeutsche Zeitung und die NZZ und Vanity Fair. Und das ist nur eine kleine Auswahl. Nun auch tätig im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur. Aufmerksamkeit und Preise brachte das Bilderbuch Ludwig und das Nashorn mit einem Text der Autorin Noemi Schneider. Und es wurde eines der schönsten Bilderbücher des Jahres 2023. Doris Freigofas und Daniel Dolz sind die Gäste im Büchermarkt. Ganz herzlich begrüßt sie Ute Wegmann. Doris Freigofas und Daniel Dolz, sie arbeiten, wie man so sagt, Hand in Hand, aber auch Kopf mit Kopf und Herz an Herz, denke ich. Es ist von außen nicht auszumachen, wer was übernimmt. Da war es sicherlich notwendig, einen Namen zu wählen. Golden Cosmos, der goldene Kosmos. Was genau bedeutet das für Sie?
Goldener Kosmos stammt von einem Buch, einer Enzyklopädie über Flora und Fauna, ich glaube aus den 80er Jahren. Und wir fanden diesen Titel einfach so passend, weil der goldene Kosmos steht für unser Ideenreichtum, für unsere auch formale Vielfalt, die wir zumindest versuchen anzustreben, und für Kreativität, ja.
Sie sind beide 1983 in Dresden und Erfurt geboren. Doris Freigofas hat an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin visuelle Kommunikation studiert. Daniel Dolz zuerst Kommunikationsdesign an der Hochschule für Technik und Wissenschaft in Berlin und später auch in Weißensee. Wie hat sich denn Ihre Zusammenarbeit entwickelt?
Wir waren ja schon ein Paar, als wir zum Studieren nach Berlin zogen, und hatten eigentlich überhaupt nicht den Plan, dass wir dann auch noch zusammenarbeiten werden. Wir hatten uns sogar auch so ein bisschen aus dem Hintergrund heraus jeder seine eigene Hochschule ausgesucht, an der wir studiert haben, weil wir haben ja auch gleich zusammen gelebt. Dass wir zusammenarbeiten würden, das hat sich einfach mit der Zeit so ergeben. Wir hatten während des Studiums mit noch einem dritten Kommilitonen aus Weißensee, Sven Neitzel, mit dem haben wir zusammen begonnen, kleine Projekte selbst zu realisieren. Wir haben Siebdrucke gedruckt, kleine Kleinstauflagen von illustrierten Heften herausgegeben, hatten den Namen Nepomuk und haben damit eben selber schon Sachen selbst initiiert, an Ausstellungen teilgenommen und haben dabei gemerkt, dass wir eigentlich auch ganz gut zusammen harmonieren auf der Arbeitsebene und haben uns das dann nach dem Studium noch beibehalten.
Und Daniel Dolz, Hochschule für Technik klingt so ganz, ganz anders als Kinderbuch. Hatten Sie andere Pläne?
Wie Doris das eigentlich gerade schon ganz gut sagt, war es auch für mich eigentlich gut, dass wir zunächst erstmal versucht haben, jeder unseren eigenen kreativen Weg auch zu gehen. Und ja, da war mir letztendlich der Studiengang Kommunikationsdesign an der Hochschule Wirtschaft und Technik irgendwie eigentlich ganz attraktiv. Ich hatte da einen wunderbaren Professor, den Franz Zauleck, der mich dann letztendlich aber auf die Spur der Illustration gebracht hat. Und ja, ich war dann sehr angetan von dieser wunderbaren Arbeit, auch mit ihm zusammen als Professor, als mein Mentor, dass ich letztendlich mich dann schon darauf fokussiert habe, Illustration zu studieren.
Hat nicht Franz Zauleck auch Kinderbücher illustriert?
Ja, genau. Er hatte doch eine große Reputation in seinem Schaffen, und er hat wunderbare Kinderbücher illustriert und auch, soviel ich weiß, auch Lehrbücher, und hat sich in seiner Zeit da einen Namen gemacht, und genau.
Ja, ich habe jetzt gerade zwar keinen Titel parat, aber ich kann mich erinnern, dass ich Bücher von ihm zu Hause stehen habe und auch in der Hand hatte, die mir sehr gut gefallen haben. Doris Freigofas, Sie haben den Master gemacht, waren aber dann Meisterschülerin bei dem bekannten Zeichner und Bilderbuchkünstler Thomas Müller an der HGB in Leipzig. Wie wichtig ist diese Begegnung für Ihr eigenes Schaffen?
Der Meisterschüler in Leipzig, den habe ich im Anschluss an mein Diplom in Weißensee versucht, muss man sagen. Denn was parallel passiert ist, wir haben als Golden Cosmos parallel auf einmal, wie zeitgleich, lauter Anfragen bekommen von der New York Times, vom New Yorker, von internationalen Kunden. Wir saßen also tagtäglich da und hatten unsere Deadlines. Und ich hatte aber parallel diesen Meisterschüler in Leipzig begonnen und musste dann feststellen, dass ich nicht beides gleichzeitig hinbekommen werde. Und habe es dann nach ein oder zwei Jahren in beiderseitigen Einvernehmen haben wir dann dieses Vorhaben beendet, weil ich einfach gesehen habe, ich habe zu wenig Energie für den Meisterschüler und kann am Ende nicht beides schaffen. Aber zumindest auf der persönlichen Ebene war das eine sehr inspirierende Erfahrung, die ich aber eben leider, muss ich auch dann sagen, nicht zu Ende bringen konnte.
Thomas Müller ist ja ein bekannter, sehr bekannter Illustrator von sehr vielen Kinderbüchern, aber natürlich auch von Erwachsenenliteratur. Man kann sich ja weiterhin von ihm ungeheuer gut inspirieren lassen, denke ich. 2023 erhielten Sie beide für ein Produktdesign den Design Award. Vielleicht noch mal von einem von Ihnen ein paar Sätze zum Produkt. Und Daniel Dolz, meine Frage an Sie wäre dann, wie wichtig war Ihr Weg über das Kommunikationsdesign, um so ein Produktdesign zu entwickeln?
In dem Kommunikationsdesign-Studium bin ich natürlich auch in ganz viele verschiedene Bereiche eingetaucht. In die Fotografie oder in die Typografie, in das Gestalten von Logos und Corporate Designs und so weiter. Und habe letztendlich da auch viele Skills gesammelt außerhalb des reinen Zeichnens. Also mich hat auch ganz besonders auch die Typografie gereizt und vielleicht war diese Ausbildung auch dafür verantwortlich, dass wir dann auch in vielen anderen Arbeiten außerhalb des reinen Bücherillustrierens sehr sinnvoll.
Die Auszeichnung haben wir 2023, das war der EF Design Award. Den haben wir für eine Verpackungsgestaltung bekommen, die wir in Zusammenarbeit mit einem koreanischen Designbüro gemacht haben. Und zwar in dem Fall waren die Illustrationen, die darauf verwendet wurden, von uns ursprünglich schon einige Jahre vorher für eine Bildreihe für die New York Times entstanden. Da ging es um Broadway. Und diese Reihe von Illustrationen wurde dann von der koreanischen Designagentur verwendet und angepasst auf ein Verpackungsdesign und es wurde dann am Ende ausgezeichnet.
Wie muss ich mir denn das jetzt vorstellen? Da liegt dann irgendwann eine E-Mail im E-Mail-Fach aus Korea und da wird dann angefragt, ob man dieses Bildmaterial verwenden kann oder wie läuft so ein Kontakt über, das ist ja weltumspannend, ja, es erscheint in der New York Times und landet dann auf einem Produkt in Korea.
Das ist schon kurios, auf jeden Fall. Das läuft genauso ab. Man bekommt eine E-Mail aus Korea mit dieser Anfrage und dann ist man erstmal vollkommen, erstmal ein bisschen überfordert. Was macht man denn da jetzt? Was kann man denn da auch als Honorar verlangen? Manchmal ist es ja auch so, dass die Budgets von vornherein feststehen. Manchmal ist es so, dass dann gefragt wird, was wollt ihr denn dafür haben? Wir haben in Deutschland eine Agentin, die dann die Vertragssachen klärt, Budgets bespricht und so weiter und die hat ein Budget vereinbart. Und wir hatten dann ab dem Punkt gar nicht mehr so viel Einfluss, außer dass wir unsere Dateien zur Verfügung gestellt haben und die Agentur dann damit das Design gestaltet hat.
Passiert sowas öfter, dass aus irgendeinem Teil der Welt eine Anfrage an Sie gerichtet wird?
Ja, also das passiert tatsächlich doch recht häufig. Letztens hatten wir auch eine Bildanfrage aus Australien tatsächlich für die Verwendung einer Illustration.
Und passiert es denn auch, dass jemand Ihre Illustration irgendwo gesehen hat und dann konkret einen Auftrag erteilen möchte, dass Sie was herstellen?
Ich würde sagen, das läuft fast ausschließlich genauso. Also das haben wir wirklich tatsächlich festgestellt, dass man Arbeiten veröffentlichen muss. Die werden dann gesehen und man bekommt kurzfristig dann neue Anfragen, die auch sehr ähnlich wieder sind. Zum Teil passiert es sogar, dass die Artdirektoren, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die uns für bestimmte Themen anfragen und dann der Meinung sind, das haben wir irgendwie ganz gut gemacht. Dann packen die uns sozusagen in die Schublade, zum Beispiel China. Es gibt ja einen Artdirektor aus England, da sind wir in der China-Schublade drin und wir bekommen immer regelmäßig Anfragen, wenn eine Illustration zum Thema China benötigt wird.
Jetzt haben wir ja im Grunde eine große, ich sag jetzt mal, Papierkrise. Also Zeitungen werden ja gar nicht mehr so viel gelesen. Wie wichtig ist denn genau für diesen Kontakt, über den wir jetzt sprechen, Social Media?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie wichtig ist das eigentlich? Ich würde sagen, es ist sehr wichtig, aber erfordert extrem viel Energie, die wir zum Teil einfach, muss ich sagen, auch noch nicht aufbringen können. Also ich befürchte, man muss da wirklich mehrmals die Woche muss man posten auf Social Media. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, reicht es ja auch nicht mehr, dass man gute Arbeiten macht, dass man die zeigt, sondern man muss direkt schon für Social Media aufbereitete Inhalte posten. Wir haben auch gemerkt, dass bestimmte Inhalte auf Social Media einfach nicht so gut funktionieren und andere wiederum besser, die aber nicht unbedingt die besseren Arbeiten sind.
Ich meine, wenn Sie sagen, Sie haben sowieso viele Anfragen, dann ist vielleicht Social Media für Sie konkret jetzt gar nicht so wahnsinnig wichtig. Es gibt auf Ihrer Webseite, die ich im Übrigen hier sehr empfehlen möchte, um die Vielfalt der Bilder von Golden Cosmos, die heute zu Gast im Büchermarkt sind, anzuschauen. Ein Bild, das ist betitelt mit Trump and Russia. Man sieht eine Art Babuschka, eine Schachtelpuppe, bei der die Puppen voreinander stehen. Ganz hinten der größte mit blonder Tolle, eindeutig Trump, davor drei kleine, eher unscheinbare. Bei diesem Bild musste ich in seiner, das meine ich jetzt durchaus positiv, plakativen Eindeutigkeit und durchstrukturierten Klarheit an den großen Künstler Hans Ticher denken, der für die Büchergilde Brecht und Kaleko bebildert hat. Hat jemand wie Hans Ticher Sie geprägt?
Definitiv. Das kann man genauso sagen. Also da wir ja auch beide ja in der ehemaligen DDR groß geworden sind, haben wir natürlich in unserer Kindheit ganz viel Berührung mit den Kinderbüchern auch von Hans Ticher gehabt. Da geht es unter anderem in dem einen Buch um das Zähneputzen. Und
ich erinnere mich mit so ganz großen Zähnen, ne? Mhm. Kindheit mit so blockartigen weißen Zähnen.
Mhm. Und letztendlich hat die Formsprache bestimmt in irgendeiner Form auch uns geprägt. Also ich würde sagen, ja, also das ist jemand, der mich sehr inspiriert.
Die Reduktion auf das Maximum, also maximale Reduktion, maximal plakative Bildsprache, klare Form, Primärfarben, genau.
Maximale Reduktion. Hans Ticher war auch schon zu Gast im Büchermarkt, ein großartiger Künstler. Ihre Abschlussarbeiten waren jeweils ein in kleiner Auflage selbst verlegtes Buch. Großformat Paperback bei Ihnen, Doris Freigofass, von einem der Auszug das Fürchten zu lernen. Ein Siebdruck in drei Farben, das Grimmsche Märchen erzählt vom Abenteuer in die Welt hinauszuziehen. Bei Ihnen ist es aber der Alltag, das nahe Umfeld, in dem ein rotwangiger Junge unterwegs ist. Er geht in die Welt, er wird erwachsen. Welche Gefahren begegnen ihm? Die Verführung zum Rauchen. Unterschätzte Kampfhunde, der 10-Meter-Turm, den man bewältigen muss, Zungenpiercing, Komasaufen, den Wehrdienst absolvieren und als letztes Vater werden. Und damit ändert sich das Ganze und auf einmal geht's mehr um die Gefahren für die Kinder und der Versuch, die abzuwenden. Ein richtig großes Buch, fast 40 cm hoch, 25 cm breit. Entsprechend erscheinen einige Bedrohungen, wie zum Beispiel der Kampfhund oder auch der Tätowierer, immens. Hier zeichnet sich schon ein Spiel mit Perspektiven, mit Anschnitten und mit Auslassungen ab, das sich ja durch Ihr ganzes Werk zieht. Wie entwickelte sich dieser Blick oder Blickwinkel?
Das habe ich meiner Professorin Anne Meyer zu verdanken, die immer wieder die richtigen Fragen gestellt hat, Klischees zu vermeiden und den eigenen Blick zu finden. Kann man denn das nicht nochmal von der anderen Seite sehen? Auch Abwechslung im Buch zu bringen, dass man da mal von oben, mal von unten, mal viel, mal wenig, mal hell, mal dunkel, dass man da eine Dramaturgie schafft, eine visuelle Dramaturgie. Und es schafft, die Betrachter am Ball zu halten und sie auch mitzureißen und die Inhalte spürbar werden zu lassen.
Ja, Daniel Deutz, Sie haben eine wunderbare Pappe mit Leinenkante gemacht. 45 Exemplare gibt's nur. Also der Umschlag ist Pappe, muss man sagen. Der Titel Die Ferne ist ein schöner Ort. Ein handgefertigter Siebdruck in vier Farben. Vom Cover schaut ein männliches Wesen durch ein Fernglas. Die Gläser sind zwei Aussparungen in der Pappe. Und wir sehen in den beiden Kreisen eine Kinderwippe auf einem Spielplatz mit einer Krähe. Das Buch beginnt mit einem Satz und dabei bleibt es auch. Und der Satz lautet, doch wenn ich da bin, ist sie fort. Dieser Satz, der die Bewegung des Suchens ja vorwegnimmt, zieht sich durch das ganze Buch wie die Krähe, aber auch wie das Verhältnis Nähe und Distanz. Vielleicht zum Inhalt noch kurz. Ein Junge ist unterwegs mit seinem Fernglas, sieht, dass ein Mädchen ein Buch verliert, versucht sie wiederzufinden. Stattdessen findet sie ihn, nimmt das Buch heimlich an sich, er verfolgt sie, gerät in Konflikte, verliert sein Fernglas. Auf dem vorletzten Bild sehen wir ihn auf dieser Wippe und wie sie sich ihm nähert. Auf dem letzten Bild sitzt er auf der Wippe oben. Alles das ist großartig erzählt durch die Fernglasausschnitte und die Details, die so spannend gestaltet sind, dass uns, den Lesenden, den Schauenden, gar nichts anderes übrig bleibt, als automatisch mitzusuchen. Zuerst die Krähe, dann das Mädchen, dann das Buch und letztlich natürlich das Fernglas. Warum stellen wir ein Buch vor, das man nicht kaufen kann, könnten Sie sich jetzt fragen, verehrte Hörerinnen und Hörer, weil ich finde, es braucht einen Verlag, der es genauso wertig wiederherstellt. Aber meine Frage an Sie, Daniel Dolz, es ist ein spannendes Thema, Nähe und Ferne, und das ist ein interessantes Thema vor allen Dingen, oder?
Ja, genau. Letztendlich erzählt diese Geschichte ja auch irgendwo in einer Form auch meine Geschichte in meiner Jugendzeit. Es geht darum, wer man ist. Vielleicht ist es eine typische Coming-of-Age-Geschichte, die ich damit erzähle. Auch hier war Nanne Meyer, die Professorin aus Weißensee, meine Mentorin. Und wir haben zusammen dieses wunderbare Buch gemacht. Ich habe es natürlich gemacht, aber Nanne Meyer hat mich da auch sehr inspiriert in dieser Geschichte und an diesem Tun.
Und wenn Sie jetzt sagen, eine Coming-of-Age-Geschichte, die beiden landen auf dieser Wippe, auf dem Spielplatz. Also es ist auch vielleicht ein bisschen erstes Verliebtsein und dieses erste Suchen.
Mhm, absolut. Als junger Mensch, ja, im Entstehungsprozess im Prinzip, hat man doch unglaubliche Ängste auch oder Berührungsängste. Zumindest sind das Emotionen, die ich in irgendeiner Form erlebt habe. Und vielleicht war es da auch in meiner Kindheit dann letztendlich auch immer so eine gewisse Schwierigkeit, da mit anderen Menschen da in Kontakt zu kommen. Und vielleicht besonders mit Mädchen, ja.
Es folgen, das waren ja jetzt nun Ihre Masterarbeiten, es folgen weitere Bilderbücher. Alle sind in Deutschland nicht verlegt. Piratomania von Anno Roy, ein Sachklappenbilderbuch über Piraten mit Pop-Up-Schiffen und Wellen und Figuren, die sich auf 5 Riesenseiten aufklappen zu einer lebhaften, wilden Welt. Das ist eine Schatzkiste voller Details und eine filigrane Arbeit aus 2017. Das haben Sie zusammen gemacht. Was reizt an einem solch aufwendig gestalteten Buch?
Allein schon das Format. Ein Pop-up-Buch zu machen, das ist, denke ich, ein Traum eines jeden Illustrators, einer jeden Illustratorin. Und als der Verlag an uns herangetreten ist mit diesem Vorhaben, waren wir natürlich hellauf begeistert. Und Gott sei Dank haben wir uns nicht so sehr über die technische Komponente den Kopf zerbrechen müssen, denn wir haben das alles schon zur Verfügung gestellt bekommen. Also wir wussten genau, auf welcher Doppelseite, an welcher Stelle etwas aufpoppen würde. Und wir wussten auch, welche zumindest historischen Fakten auf dieser Doppelseite sein mussten. Also hatten wir zumindest diesen Teil der Recherche nicht zu tun und konnten uns dann auf der Bildebene austoben.
Wenn Sie das jetzt so sagen, ist das nicht eine Einschränkung, wenn man vorgegeben bekommt, wo jetzt die Wellen sein sollen und wo vielleicht eine Figur aufklappen soll? Haben Sie es nicht als Einschränkung empfunden?
Solche Einschränkungen, muss ich sagen, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, sind wunderbare Hilfsstellungen, denn die stecken ja immer noch ein Universum ab. Das stellt man immer wieder fest. Wenn man erstmal diese Einschränkungen gefunden hat, dann ist man frei, dann kann man eintauchen. Und dann stellt man ja fest, dass man da eigentlich keine Limitation hat. Denn dann kann man erst anfangen, ins Detail zu gehen und Geschichten zu spinnen, Bezüge herzustellen. Wir finden das beide äußerst hilfreich und sind das natürlich in unserer Arbeit sehr gewohnt, dass wir solche Limitationen oft vorgegeben haben, Formatvorgaben, inhaltliche Vorgaben, zumindest thematisch. Wenn wir das aber nicht haben, dann machen wir das selber. Dann machen wir die Arbeit selber und suchen uns selber Limitationen.
Vor dem Buch Piratomania, dem Pop-up-Buch, erschien bereits eine Reihe zum Thema Fortbewegungsmittel. Die Geschichte der Eisenbahn, die Geschichte der Luftfahrt, das sind 2 Leporellos. Im Einband die Geschichte mit jeweils kurzen Texten und Jahreszahlen. Herausnehmbar ein beidseitig bemaltes Leporello, das die einzelnen Stationen in einem Großtableau festhält. Also wir haben überall kleine Szenarien, Landschaften, Kriegssituationen, Menschen. Und alles wird in Verbindung zu Mensch und Natur gesetzt. Der Rettungshubschrauber, die Forschung, die Kriegsflugzeuge oder auch zum Beispiel der Flug in den Urlaub. Sie haben also Menschen bei der Arbeit inszeniert oder bei anderen Tätigkeiten. Sie zeigen Kinder beim Spiel in einer zerbombten Stadt und sind durch diese so klar definierten kleinen Szenen ungeheuer berührend und politisch. Politische Haltung, die sich durch ihre Arbeit zieht. Ist das wichtig?
Auf jeden Fall. Für uns ist das auf jeden Fall wichtig, denn wir haben festgestellt, dass unsere Arbeit veröffentlicht wird. Die ist dann zugänglich für jedermann. Die bleibt auch sichtbar. Wir haben also da eine Verantwortung, die wir spüren. Denn wir kommunizieren in jedem Fall. Man kann ja nicht kommunizieren. Und es ist unsere Entscheidung, was wir kommunizieren wollen und ob wir eine Haltung zeigen wollen oder welche Haltung wir zeigen wollen.
Ich finde, das ist eigentlich ein gutes Transportmittel unserer Haltung, die visuelle Sprache.
Es überrascht im ersten Moment und ist wirklich, wie ich sage, berührend, dass man in einem fast Sach-Leporello diese großartigen Szenen findet.
Ich kann mich auch erinnern, das war uns super wichtig, das war uns ein Anliegen und zum Glück hat der Verlag, ist er mit uns diesen Weg auch gegangen, so Themen wie Krieg mit einfließen zu lassen oder das Thema Mobilität auch kritisch zu beleuchten.
Aber jetzt kommen wir endlich nach Deutschland. 2023 endlich ein Bilderbuch im deutschsprachigen Raum, Ludwig und das Nashorn von Noemi Schneider. Einerseits ein philosophisches Buch, das sich frei nach Wittgenstein mit der Frage beschäftigt, ob etwas existieren kann, wenn man es nicht sehen kann. Ein Junge verhandelt diese Frage vor dem Zubettgehen mit seinem Vater und erzählt von einem Nashorn im Zimmer. Es ist ein anspruchsvolles Gedankenexperiment, aber auch durch ihre Bilder ein Bilderbuchspaß mit Perspektivwechsel, kleinem Versteckspiel, was in beiden Doris Freigofas und Daniel Deutz offensichtlich ja viel Vergnügen bereitet. Nämlich nicht alles zeigen, andeuten genügt. Kann man das lesen als eine nicht pädagogische Aufforderung zum Selberdenken und Mitmachen?
Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Also wenn es das in den Menschen bewirkt, dann ist es doch wunderbar, dann haben wir doch erreicht, was wir wollten.
Wenn man die Bilder zu Ende erzählt, ist es oft in irgendeiner Form ja auch vielleicht langweilig und dass wir diese Ausschnitte und diese Komposition so wählen, führt letztendlich auch immer dazu, dass sie spannend bleiben, dass sie interessant bleiben, die Bilder, und vielleicht auch einen gewissen Humor transportieren können.
Und dass auch ein Stück weit der Betrachter, die Betrachterin ihre eigene Geschichte auch ein bisschen damit erzählen können vielleicht.
Und wir sind ja selber aufgefordert, das Nashorn zu suchen. Nicht nur der Junge fordert den Vater auf. Wir wissen immer, wenn wir genau hinschauen, ein kleines bisschen mehr als der Vater in der Geschichte. Also es ist wirklich toll komponiert in Bild und Text, muss man sagen. Das Bilderbuch wurde auch mehrfach im Deutschlandfunk besprochen, unter anderem in einer Sendung mit Noemi Schneider. Und es war auf der besten Liste des Deutschlandfunk, den besten 7. Und all das nachhören kann man in der Deutschlandfunk-Audiothek oder in unserer App. Vielleicht war dieses Buch der Start, denn es folgt jetzt bald ein neues, Der Zauberwürfel von Daniel Fehr, ein Bilderbuchautor, der ebenfalls schon Gast im Deutschlandfunk war. Und ja, es geht genau um den Zauberwürfel, der uns alle eine Zeit lang in Atem gehalten hat. Bei mir war es meine jüngere Schwester, die das einfach konnte, die Seiten monochrom farblich wiederherstellen, während ich wirklich 0,0 kapierte. Und auch in diesem Bilderbuch, was sie gestaltet haben, findet ein Kind den Würfel, scheitert, viele versuchen es, es gibt immer wieder kleine Szenen und die Mutter kann es letztendlich. In diesem Buch wechseln, das finde ich total interessant, Geschichte und sachliche Erklärung. Eine Mischung also aus Sachbuch, wie funktioniert denn wirklich dieser Würfel, damit es jetzt auch andere verstehen. Ich habe es trotzdem immer noch nicht verstanden, ich glaube, ich habe dafür einfach kein Gen. Also Sachbuch und Bilderbuchgeschichte. Der Würfel ein Mysterium. Was war die Herausforderung bei diesem Buch und welche Herausforderung ist durch diese Mischung Sachbuch und Bilderbuchgeschichte entstanden?
Ja, das ist in der Tat eine Herausforderung gewesen. Ursprünglich war der Text auch noch viel, viel länger. Wir haben dann zusammen in Zusammenarbeit mit dem Verlag und mit dem Autor während des Arbeitens gemerkt, dass man den noch stark eindampfen muss. Genau die Herausforderung war sozusagen, mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten, also diese Dualität hinzubekommen mit der Narration, der man ja folgen können muss, und auf der anderen Seite der Erklärteil sozusagen. Und all das muss irgendwie zusammengehen, es muss für sich stimmig sein, es darf nicht langweilig sein, es muss verständlich bleiben. Genau, das war die eine Herausforderung. Und die andere Herausforderung auf der visuellen Ebene war, man muss ja dieses Objekt in Szene setzen. Und das ist nun mal ein Würfel und der ist auch relativ klein. Das muss einfach sein, dass dieser Würfel auch mal groß im Bild ist. Und wie kann man das schaffen, dass man diesen Würfel sieht und es trotzdem irgendwie spannend in Szene setzt und noch parallel eine Geschichte drum spinnt, der man irgendwie gut folgen kann. Genau, also das war schon eine Herausforderung auf jeden Fall.
die Ihnen definitiv gelungen ist. Die Bücher von Golden Kosmos möchte man besitzen, nicht nur, weil sie auf spannende und ungewöhnliche Weise mit Perspektiven und besonderer Farbgestaltung Geschichten erzählen, sondern weil sie auch haptisch Kunstwerke sind. Doris Freigofas und Daniel Dolz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das war der Büchermarkt, nachzuhören in der Deutschlandfunk-Audiothek. Im Anschluss hören Sie Computer und Kommunikation. Mit den besten Wünschen fürs Wochenende. Ute Wegmann.